Zweitens zum Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. In der warenproduzierenden Gesellschaft erscheinen die menschlichen Beziehungen als Beziehungen von Dingen, als Beziehungen zwischen Waren, während das Verhältnis der Waren zueinander wie eines von Subjekten zueinander von Marx beschrieben wird, bezeichnet er die menschlichen Beziehungen als Verdinglichte. Nicht die Menschen agieren, sondern ihre Produkte. Deren Beziehung tritt an die Stelle eigener Beziehungen zueinander. So sehr nun das Ganze dieser Bewegung als gesellschaftlicher Prozess erscheint und so sehr die einzelnen Momente dieser Bewegung vom bewussten Willen und besonderen Zwecken der Individuen ausgehen, so sehr erscheint die Totalität des Prozesses als ein objektiver Zusammenhang, der naturwüchsig entsteht. Zwar aus dem Aufeinanderwirken der bewussten Individuen hervorgeht, aber weder in ihrem Bewusstsein liegt, noch als Ganzes unter sie subsumiert wird. Ihr eigenes Aufeinanderstoßen produziert ihnen eine über ihnen stehende, fremde Gewalt, gesellschaftliche Macht, ihre Wechselwirkung als von ihnen unabhängigen Prozess und Gewalt. Die gesellschaftliche Beziehung der Individuen aufeinander als verselbstständigte Macht über den Individuen werde sie nun vorgestellt als Naturmacht, Zufall oder in sonst beliebiger Form, ist notwendiges Resultat dessen, dass der Ausgangspunkt nicht das freie gesellschaftliche Individuum ist. So schaffen die Individuen eine Gesellschaft, in der die verdinglichten Verhältnisse als natürlich erscheinen. Das schlägt sich in verschleiernden Denkweisen nieder. So sei der Mensch von Natur aus ein triebbestimmtes Wesen oder die Frau von Natur aus eher passiv. Solche Aussagen sind adäquate ideologische Verarbeitung einer Gesellschaft, die systematisch nichts über ihre eigene historische Geworfenheit und ihre Voraussetzungen weiß. Die Verselbstständigung der objektiven Bewegungsgesetze gegenüber dem Subjekt ist sowohl Schein als auch Realität. Sie sind beide Teil eines Ganzen. Es sind die Subjekte, welche die Gesellschaft durch ihre Handlungen konstituieren. Doch gestalten sie diese damit keineswegs bewusst. Sie werden vielmehr zu Anhängseln des objektiven Vergesellschaftungsprozesses. Gesellschaftskritik, welche sich nur mit den die Individuen determinierenden Objektiven auseinandersetzt, muss falsch werden. Das liegt daran, dass dieses Objektive nicht ohne die denkenden und handelnden Menschen existiert, die es ständig neu konstituieren. Es bleibt ein Verhältnis von Menschen. Es ist ihr Zusammenleben, welches sie allerdings nicht gestalten, sondern welches sie sich zum Untertan macht. Klar, dass das Innere des Subjekts nicht im Objektiven aufgeht, also es keine Identität mit Gesellschaft aufweist, obwohl es gewissermaßen vom Objektiven bestimmt wird. Dabei geht es nicht nur um die Form des Subjekts, auch sein Innenleben, seine Psyche, muss Thema von Gesellschaftskritik sein. Keiner vor und nach Freud wagte es, entgegen der Hoffnung und Postulate großer Aufklärer, es so deutlich zu sagen. Die Aufklärung ist am Subjekt gescheitert. Das Subjekt ist nicht Herr in seinem eigenen Hause, womit die Psyche gemeint ist, welche nicht kontrolliert wird. Im Gegenteil, von deren, also der Psyche, übermäßig großem Unbewussten, dem Zustand unzugänglichen Bereichen, wird das Subjekt bestimmt, ohne dass es dies selbst weiß und ohne dass es dies aus freiem Willen heraus ändern könnte. Dabei ist erstmal zu klären, was Aufklärung überhaupt meint und welche Rolle das Subjekt in ihr spielt. Die Aufklärung schaffte eine Form, in der sich die Individuen befinden. In dieser sind sie gerade nicht frei von Angst und Getriebenheit. Vielmehr ist das Resultat ein Subjekt, welches sich ständig mit Gewalt zusammenhalten und vor dem Auseinanderbrechen bewahren muss.